Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wenn Sie diese Melodien hören, kann es nur eines bedeuten. Wir sprechen hier beim Altbier mal wieder über das beste Franchise der gesamten Welt, nämlich Star Wars und ganz besonders Star Wars Episode 1, direkt aus meinem Herz hinaus gepodcastet. Und wer besonders aufmerksam zugehört hat, wird schon das ein oder andere Geräusch, sag ich mal, gehört haben, das verrät, um welche Art Spiel es heute hier geht. Mehr aber gleich vorher, sage ich Hallo zu meinem Co-Piloten namens Paul Kautz.
Hallo, und ich meine, auf der einen Seite, Kudos, das war deutlich erkennbarer als die Monkey Island Melodie noch vor kurzem. Und auf der anderen Seite, als wir gerade besprochen haben, wer die Einleitung spricht, und ich gesagt habe, mach du, Dom, mach du nur, mach. Jetzt bereue ich das sehr.
Ja, ich musste kurz nämlich dann in den Musikabspieler meiner Wahl reingehen und nochmal ganz kurz mir das Intro ins Gedächtnis reinrufen. Und dann war es natürlich sofort wieder da. Und dann konnte ich loslegen, Gänsehaut war da. Ich habe mir eben einen Pulli angezogen, weil es sehr kalt ist bei mir. Direkt könnte ich ihn wieder ausziehen, weil ich jetzt voller Erotik und Wärme bin. Ganz toll. Ich freue mich ganz toll. Wir sprechen über Star Wars Episode 1 Racer oder wie das Spiel eigentlich heißt, Star Wars Episode 1 Racer oder wie es eigentlich heißt, Star Wars Podracer. So darf es nun nicht offiziell heißen, da werden wir noch drüber sprechen, aber im Grunde jeder nennt es so. Ein Sportspiel angelegt im Star Wars Universum, basierend auf der besten Rennsportart der gesamten Welt, nämlich Podracing, referenziert einige, aber nicht alle bekannten Schauplätze aus Star Wars Episode 1, bekanntlich dem besten Film der Filmgeschichte. Heute wird's toll. Ich freue mich.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie gerade erlebt haben, war ein betrunkener Dom. Er hat sehr viel Mist erzählt. Ignorieren Sie alles, was er bis jetzt gesagt hat. Vielen
Dann wird
Dank.
Wird jetzt eine Info zu meinem Nachteil ausgelegt, die ich Paul vorher, also vertraulich ist falsch, aber die ich ihm habe zukommen lassen. Ich habe nämlich, liebe Menschen da draußen, eine lange Woche im Rücken und deswegen habe ich mir gedacht, so, habe ich mir jetzt auch verdient, ein Getränk zu trinken und so wollte es das Schicksal, oder soll ich vielmehr sagen, die Macht wollte es, dass kürzlich bei einer Sushi-Bestellung, weil da was gefehlt hat, als Entschuldigung ein Bier reingelegt wurde. Und das ist ein Bier, das ich normalerweise gar nicht trinke, also überhaupt gar nicht. Und da habe ich mir jetzt gedacht, komm, die Woche war lang. Altbier hat sowieso immer so einen schönen, angenehmen Rahmen. Da kann ich mir jetzt ein Fläschlein aufmachen. Und zwar habe ich offen, jetzt kommt's, ein Bitburger Premium-Pilz. Paul, Gedanken, Gefühle dazu?
Ich denke nur, dass es davon mal sehr viel Werbung gab, in der bitte ein Bit geschrien wurde. Und das ist auch die einzige Assoziation, die ich zu dieser Marke habe.
Ja, es schmeckt also auch nur so okay. Also ich bin ja mehr ein Freund der herben Biere und sowas. Ich mag sehr gerne Jever zum Beispiel. Oder Astra ist natürlich auch toll. Das finden ja viele Leute doof, aber ich mag das. Und das hier ist so, das schmeckt so süddeutsch. Das schmeckt nach meiner süddeutschen Kindheit. Es schmeckt nach so Dorfjugend und nach so, wie hieß das, Dorffest. Am Wochenende ins Nachbardorf fahren und dann schön von der Mutter abholen lassen um 0 Uhr abends wieder und dann noch schnell auf dem Rückweg einen Bitburger reinhauen. So schmeckt das. Es ist so semi-okay, aber das ist in Ordnung, weil dafür ist das Spiel umso besser, über das wir heute sprechen.
Also das Bier muss auf jeden Fall schon erheblich kranke Dinge in dir angerichtet haben, weil die Zahl der Superlative, die du in den letzten 3 Minuten rausgehauen hast, die verteilen andere Leute auf 7 Wochen.
Paul, jetzt Crazy. Sag mir nicht, das Spiel hat dir nicht gefallen. Sag mir nicht, das hat dir nicht gefallen.
Ich sage dir nicht, dass es mir nicht gefallen hat.
Fangen wir vielleicht mal bei der Grundlage kurz an. Wie ist nochmal deine Beziehung zu Star Wars Episode 1? Weil, wie schon gesagt, das Spiel, über das wir sprechen, ist angesiedelt in diesem Universum des ersten Films. Wie steht's denn zwischen dir und diesem Film nochmal? Ihr habt das schon wieder vergessen.
Es gibt meiner Meinung nach genau 2 Szenen aus Episode 1, an die es sich zu erinnern lohnt. Die eine ist der Finalkampf gegen Darth Maul. Und die andere ist das Podrennen. Und mehr möchte ich zu diesem Film nicht sagen.
Ja, ist ja schon mal gar nicht so schlecht, weil das Podrennen ist ja die Grundlage für dieses Spiel, woraus ich schließe, das ist dein Game of the Year, was wir hier uns angefasst haben. Echt? Kanntest du das Spiel schon? Also für den Kontext, das ist 1999 erschienen. Hast du es jemals gespielt? Wahrscheinlich wieder beruflich damals, ne?
Ja, also ich habe aber nicht getestet. Ha, 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 ha. Also das ist der Ausbrecher aus der Klassiker aus dem Übermorgenland-Reihe hier. ich habe es damals nicht getestet, aber ich habe es damals gespielt, in der Tat. Das, wenn ich mich recht entsinne, hat das Kollege Richard Löwenstein getestet. Und ja, aber ich hatte damals im Kontext dieser ganzen anderen vermaledeiten Episode 1 Spiele auch meine Finger an dem hier. Und ich kann mich auch noch sehr frohen Gewissens daran erinnern, dass ich das damals wirklich gut fand. Weil, man kann schon mal jetzt vorgreifen, meine Güte, das ist schnell, das ist verteufelt schnell. Mhm. Wenn man denkt, dass Spiele wie Wipeout richtig schnell sind, dann lehnt man sich zurück, genießt eine Ahoi-Brause und denkt sich, hui, das ist aber schnell. Also, so viel kann man schon mal sagen, das spricht nachweislich für dieses Spiel, es ist sehr schnell. Immer noch.
Wollen wir den Leuten da draußen, die aus irgendeinem Grund, mir fällt keiner ein, aber es wird bestimmt so ein paar Wahnsinnige geben, die Episode 1 nie gesehen haben, wollen wir denen mal kurz erklären, was eigentlich Pods und Podracer sind? Ich glaube, das ist gar nicht so übel. Mal ganz kurz zu sagen, wie man sich das Ding eigentlich vorstellen muss. Willst du das machen? Ich greife dann anschließend korrigierend ein.
So ein Penner, das ist unglaublich.
Oh, warte.
Ja, also, für all die Leute, die Star Wars Episode 1 nicht gesehen haben, möchte ich erstens sagen, toll, ihr habt sehr viel richtig gemacht im Leben.
Nein.
Zweitens, ihr habt doch bestimmt Ben-Hur gesehen. Und wenn ihr an Ben-Hur zurückdenkt, dann fällt selbstverständlich diese eine dramatische Finalszene ein. Das ist das Wagenrennen. So, Podracer sind Ben-Hur-Wagen ohne Pferde, dafür aber mit zwei gigantischen Düsenantrieben vorne. So. Und auch mit weniger geölten Spartiaten und mehr mit außerirdischen Dingen, die 2 bis 14 Arme haben. So.
Und Kindern.
Und richtig Midichlorianer verseuchten Kindern. Das ist halt der berühmteste Rennsport in der Galaxie, die weit, weit entfernt ist. Es ist hochgradig illegal und es ist im Prinzip ein Rennen. Diese Podracer, das sind einfach nur fliegende Autos. So, und mit denen wird halt über diverse Strecken gezischt und geheizt. Die Kombattanten nehmen sich nichts. Es wird geflucht und es wird sabotiert. Es ist ein hartes Rennen ohne Grenzen, ohne Regeln. Und wer am Ende gewinnt, der ist ganz schön schmutzig.
Der wird wegadoptiert von den Jedis, die immer zuschauen und sagen, ach, guck mal hier, der Gewinner oder die Gewinnerin, die müssen ja was hier mit der Macht zu schaffen haben. Ja. Nehmen wir mit, bilden wir aus, rausgewurzelt aus dem Lebensmittelpunkt ab in den Jedi-Tempel, wo du erstmal 10 Jahre lang von den Opas da ausgebildet wirst. Toll.
Ein Schicksal, das wir uns alle wünschen.
Vollkommen zu. Wunderbar beschrieben. Man kann vielleicht auch dann in Verbindung zu dem Spiel, das ja genau diese Rennen abbildet, vielleicht die Faszination dieses Sports, sage ich mal, und auch des Spiels auf 3 Dinge runterdampfen. Zum einen, du hast es schon gesagt, wahnsinnig schnelles Spiel. Also wirklich auch heute noch, wirklich. Im Jahr 2022 kannst du drauf gucken und spielen und hast wirklich das Gefühl, hui, da geht mir die Hutschnur, den Hut muss ich festhalten. Das hat wirklich eine Geschwindigkeit drauf. Das zweite sind die verschiedenen Level, über die wir noch sprechen werden, weil das sind natürlich nicht irgendwelche Formel-1-Parcours, sondern da geht's durch die verschiedensten Ecken der Star-Wars-Welt. Lava, Felsbrocken, ewiges Eis, irgendwelche Tuskenräuber, die auf deine Pots schießen. Also die Herausforderung auch durch die Level-Umgebung ist gegeben. Und als dritte große Quelle der Faszination, und da möchte ich dich direkt mal fragen, Paul, ob du das nachvollziehen kannst, sind die Geräusche der Pots. Wir erinnern uns alle an Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, als...
Warum erwähnst du das immer wieder? Du bringst die Erinnerung zurück.
Als Bulba, einer der Pottfahrer dort, so ein Alien halt, so ein Fiesling, als der einmal im Rennen so ein Überholmanöver startet und irgendwas mit Energieumschub, weiß ich nicht, gemacht hat. Und dann gab's eines der befriedigendsten Geräusche der Soundkulissengeschichte überhaupt. Und zwar so ein kluckerndes... Und diese ungemein befriedigenden Geräusche, die haben diese Podracer allesamt irgendwie auf so eine ganz besondere Art. Und das macht mit mir ganz viel. Es ist so ein ganz angenehmes Geräusch, so ein bisschen vergleichbar wie, wenn man mal in einem Großraumbüro gearbeitet hat, es tut mir leid übrigens, dann gibt's da manchmal so Wasserspender. Und wenn man da so Wasser rauszieht und dann oben die Luftblase durch diesen Wasserbehälter durchblubbert und oben wieder ankommt, dann macht das auch so ein Blub. Und das nochmal summiert auf 3-4 Takte, das ist das Geräusch von diesen Pots manchmal. Und das ist so ein tolles Geräusch, Paul.
Ja, also eine Sache, bei der ich dir uneingeschränkt zustimme, ist, dass das Sounddesign, also gerade bei den Potrennen in Episode 1, sensationell ist. Ich habe den Film, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich den auf VHS. So, und wenn man noch weiß, wisst ihr Kinder, VHS, Videokassetten, die Dinger, die man zurückspulen musste? Ja, ich bin so alt. Da war halt die Soundqualität noch ganz schön scheiße und so weiter. Und dann, als ich mir das Ding irgendwann auf DVD gekauft habe und mir dann ein Subwoofer ins Haus kam, das war die ganze Szene, die ich vorher schon geil fand, der Geschwindigkeit wegen und so. Mit einem Mal gewann die eine Dimension dazu, die ich vorher schlicht nicht wahrgenommen hatte. Die Art und Weise, wie Episode 1 in dieser Szene den Subwoofer anspricht, wie tief diese Scheiße blubbert, das ist der Hammer. Hat mit dem Spiel leider nichts zu tun. Geil. Es bezieht sich jetzt nur auf den Film. Aber diese Szene, wenn man die nicht laut und mit einem geilen Subwoofer genießt, dann kann man es auch gleich sein lassen. Weil das haut dir einfach wirklich die stärkste Glasscheibe aus dem Rahmen. Ist geil.
Ja, Moment, aber im Spiel gibt's den Sound doch auch.
Nicht in dieser wirklich erdigen Qualität. Also zum Sound habe ich sowieso noch sehr viel zu sagen, zu der gesamten Soundkulisse, kommen wir noch dazu. Ja. Aber halt gerade das, was du angesprochen hast, dieses Vorbeiziehen, dieser geile tiefe Doppler-Effekt, wenn dich die anderen Potsi holen, dieses das kommt im Kino oder auf Blu-ray, DVD so geil rüber und das existiert hier leider gar nicht.
Ja, also wir müssen spezifizieren. Es sind ja, diese Blubbergeräusche sind ja nichts dem Pott typisches grundsätzlich, sondern das war ja dieses Geräusch, was Sebulbas Pott gemacht hat. Und Sebulbas Pott, da bin ich mir ziemlich sicher, macht in diesem Spiel weiterhin dieses Geräusch, aber eben nicht alle. Das stimmt. Manche dieser Pots, die bewegen sich ziemlich leitfüßig durch diese Welt. Die haben auch unterschiedliche Fahreigenschaften, darüber werden wir noch sprechen. Aber wenn wir zum Beispiel an Geräusch denken, was jeder Pott hat, das ist ein bisschen ein anderes, aber auch das ist ein sehr befriedigendes. Das ist das, wenn man diesen Super Nitro Speed aktiviert, da gibt es dann so ein Geräusch. Oh, wie beschreiben wir das denn, Paul? Das ist aber in gut. Wie macht man das denn? Weißt du, was ich meine? Dieses.
Also, gerade den Nitro, den haben sie tatsächlich ziemlich gut aus dem Film übernommen. Also, die haben die Soundeffekte direkt aus dem Film übernommen.
Das ist auch ein tolles Geräusch.
Übernehmen können. Und wenn Anakin Skywalker im Film wirklich Vollgas gibt, dann legt er diesen Schalter nach vorne um, dann macht es. Ja, das haben nicht zu eins zu eins übernommen, aber das haben sie ziemlich gut übertragen ins Spiel.
Mega geil.
Aber, um jetzt gleich mal so ein kleines bisschen Dämpfer reinzubringen, ich finde die normalen Soundeffekte, die man hauptsächlich während der Fahrt hört, erstaunlich unspektakulär. Denn wenn du dich quasi im Dogfight mit den anderen Pots befindest, wenn du halt von 3-4 umringt bist, wenn du Überholmanöver startest, dann hast du halt von links und rechts und das also jeder Pot macht schon eine leicht andere Soundkulisse, das ist geil. Das Problem ist, und das werden wir auch noch besprechen müssen, dass über weite Teile dieses Spiel sehr, sehr leicht ist. Das heißt, also gerade in den ersten beiden von 3 offiziellen Ligen, ist man nach der ersten Kurve normalerweise auf Platz 1 und wenn man nicht sehr viel falsch macht, bleibt man das bis zum Ende auch und sieht die anderen Fahrer gar nicht mehr. Sprich, man hört die meiste Zeit über nur sich selbst. Und der Pott, den man die ganze Zeit dabei hört, der macht halt so ein Dauersummen. So als würde man im Flughafen sitzen, während draußen so ein paar Flugzeuge ihre Turbinen laufen lassen. Es ist so ein Summen, so ein Zischen. Es ist okay, es entspricht schon den Geräuschen, die ein Pott macht, wie ich ja jeden Tag hier bei uns vor der Straße zu hören bekomme. Aber es ist halt nicht interessant.
Ja, da stimme ich dazu. Und da werden wir tatsächlich noch dazu kommen, hat ja auch viel mit der KI und so weiter zu tun. Spannend. Da haben wir jetzt schon so ein paar Teaser in die Folge hineingeworfen. Dann schlage ich vor, wir kehren zum Anfang nochmal zurück, sagen wir, jetzt habe ich versucht, eine Star Wars-Referenz zu machen, habe ich aber nicht hingekriegt. Also nochmal zum Beginn, wo alles anfängt. Und da, Paul.
Du meinst, wir kehren zu Episode 1 zurück?
Ja. Also, hast du die Augen ein kleines Bittchen aufgemacht, Paul?
Nee, aber das Wasser, das ich hier vor mir habe, das steht schon heute früh da. Also es kann sein, dass es mittlerweile so
warm ist. Ach so, okay. Also ich fange mal an mit einem Fun-Fact, der mir zum Beispiel völlig neu war. Ich habe das Spiel übrigens, danke, dass du gefragt hast, ich habe das Spiel damals gespielt.
Meckern kann er, unglaublich.
Ich habe das Spiel... Ja, jetzt hör doch auf. Ich habe das Spiel gespielt damals, ich glaube aber nicht direkt zum Release. Ich habe das Spiel, und damit leite ich zu meinem ersten Fun-Fact über, kurz nach Sehen des ersten Kinofilms gespielt. Und der Kinofilm kam 2, nee, 1999 auch raus, aber ein paar Monate nach dem Release von diesem Spiel, das wir hier besprechen. Und das wusste ich nicht. Das finde ich nämlich ein bisschen irre und spannend, dass, wenn man quasi der Zeitlinie folgt, zuerst Star Wars Episode 1 Racer erschien und übrigens auch zuerst Star Wars Episode 1 das Lizenzspiel, bevor der Kinofilm erschien. Wie crazy ist das denn, Paul?
Er ist verrückt, oder? Das hatte ich auch gelesen. Es war mir auch null bewusst. Aber ich meine, ja, es handelt sich dabei nur um ein paar Tage. Also es ist nicht so, dass das Ding 2 Monate vorher rauskam oder so. Aber ich, schon...
Ein Monat, glaube ich, ne? Ein Monat im August.
Ich hatte 2 Tage gelesen.
Ach, ja. Wirklich? Ich guck noch mal nach jetzt.
Also, Moment. Also, in den USA zur Premiere von Star Wars Episode an kam es 2 Tage vor dem Release in den USA. Bei uns hingegen war es in der Tat 2 Monate vor dem Deutschlandstart des Streifens. Da hast du völlig recht.
Ja, wir reden ja deutschlandzentrisch hier. Das ist ja klar, dass wir nicht Amerika machen.
Ja, okay. Gut, ja, da stimme ich dir. Also, da hast du völlig recht. Richtig. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ja.
Und das fand ich spannend. Das ist also quasi wie ein großes, ja, weiß ich nicht, wie ein großes Teaser-Produkt. Ne? Ich habe auch übrigens in Tests von damals gelesen, ich habe mich da mal so ein bisschen reingearbeitet, da wurde das auch genauso wahrgenommen. Da haben die Redakteure geschrieben, hier so quasi um die Wartezeit auf den ersten Star-Wars-Film seit 16 Jahren, zu überbrücken. Hier gibt's jetzt schon das nächste Star-Wars-Spiel. Finde ich total kurios, weil man ja eigentlich erwarten sollte, erst erscheint der Film und kurz danach die Lizenzspiele, um die Leute, die noch geil vom Kinofilm sind, direkt auf die Software zu jagen.
Ja, vielleicht haben sie einfach gedacht, dass es in diesem Fall auch andersrum funktioniert, weil wo Star Wars draufsteht, das verkauft sich ja ohnehin automatisch und die Fans stürzen sich mit Begeisterung auf alles, wo dieses Logo prangt und ja, gut, es hat halt funktioniert. Also wir können ja so wie schon mal vorwegnehmen, das Spiel hat sich sensationell verkauft. Das ist bis heute, also 2011 war der letzte Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, den ich gefunden habe. Aber 2011 war das bestverkaufteste Sci-Fi-Rennspiel von allen. Besser als jedes F-Zero und besser als jedes Wipeout. Was krass ist. Also da sieht man, was der Name Star Wars bewirkt.
Das ist wirklich krass. Und man kann sogar der Statistik noch eine Sache hinzufügen. Auch etwas, was ich gelesen habe und gar nicht wusste. Star Wars Episode 1 Racer war das erste Dreamcast-Spiel von LucasArts, das jemals auf dieser Konsole erschienen ist.
Genau.
Auch spannend.
Und es war auch das allererste Rennspiel von LucasArts.
Ach, guck mal, noch was. Und Oho. Ich setze noch einen drauf, weil das geht mir nämlich gar nicht in den Kopf rein. Es erschien nicht nur für den PC und fürs Nintendo 64, sondern auch für den Game Boy Color.
Ja, ist abgefahren, oder?
Das finde ich auch kurios.
Ja, und wenn wir schon noch bei noch mehr Trivia sind. Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, es sollte eigentlich Star Wars Episode 1 Podracer heißen. Tut's aber nicht, weil zu dem damaligen Zeitpunkt gab's nämlich ein anderes Rennspiel, das Pod hieß, Planet of Death von Ubisoft. Und Ubisoft, weil die ganz schlau sind und studiert haben, die haben sich im Prinzip alles getrademarkt, was das Wort Pod enthielt. Und dadurch konnte LucasArts nicht sein Spiel Podracer nennen, weil es schon ein Spiel namens Pod gab. Deswegen hieß es dann Star Wars Racer.
Und das ist ganz geil. Das ist eigentlich für mich schon ein Grund, mal vorzuschlagen, dass wir ein Altbild zu Pod Planet of Death machen. Ich weiß nicht, ob du es dir mal angeguckt hast. Das sieht aus wirklich wie so ein Rip-Off von Star Wars Episode 1 Racer. Auch so ein Sci-Fi-Racing-Spiel. Nur statt Pods, also die ja wesentlich spektakulärer aussehen, haben die halt so, das sieht so ein bisschen aus wie umgefallene Kühlschränke mit Rädern. Alles ganz schön matschig, nicht so cool. Aber das fand ich ganz kurios, dass ausgerechnet so ein Spiel die Möglichkeit vorweggenommen hat, dass das Spiel eigentlich seinen verdienten Namen bekommt.
Ich bin jetzt gerade nicht zu 100%ig sicher und kann jetzt auch gerade nicht nachschlagen, aber ich meine, dass POD, also Planet of Death, ein ganzes Stück vor diesem Rennspiel erschienen ist. Ich möchte sogar sagen 1997. Also,
hast vollkommen recht, ich habe gerade nachgeschaut. Ja, ist aber keine Entschuldigung.
Das stimmt. Die hätten ja damals eigentlich schon ahnen können, dass LucasArts mit Podracern um die Ecke kommt.
Ja. Ja, genau.
Ja, aber meinetwegen können wir uns bei passender Gelegenheit auch sehr gerne mal Planet of Death geben. Da spricht überhaupt nichts
gegen. Das wäre schon lustig. Ich habe das ist ja so, wir wühlen da ja immer so ein bisschen in meiner Kindheit auch in dieser Zeit, wo du ja schon längst ein ausgewachsener Mensch warst. Oh. Das ist nämlich dann ganz spannend, weil dann schaue ich hier immer in der Vorbereitung der verschiedenen Altbiere so Screenshots von so alten Spielen und dann fällt mir auf, das habe ich ja auch gespielt damals, aber halt noch mit diesem Kopf von so einem 9-Jährigen, der auch Nasepopeln sofort vergisst, was er da installiert bekommen hat. Und das ist immer sehr spannend dann hier. Also das können wir uns mal merken. Pod, irgendwas, das schreiben wir mal auf die Liste, aber heute Podracer, Quatsch, hab's schon falsch gesagt. Star Wars Episode 1 Racer.
Genau. Ja, das wurde direkt bei LucasArts In-House entwickelt von einem Teil der Leute, die vorher Shadows of the Empire gemacht haben. Und die Arbeiten an diesem Racer begannen auch unmittelbar, nachdem Shadows of the Empire abgeschlossen war. Denn das war der Zeitpunkt, an dem diese ganze Projektgeschichte um Episode 1 ihren Anfang nahm. Die Arbeit daran dauert dann ungefähr 2 Jahre. Und die Entwickler hatten, wie das bei Star Wars so üblich ist und wie wir ja schon mal bei unserem Star Wars Episode 1 offizielles Spiel Altbier besprochen haben, die hatten praktisch kein Referenzmaterial zur Verfügung. Weil seinerzeit wurde um alles, was mit Episode 1 zu tun hatte, natürlich ein gigantisches Geheimnis gemacht. Das heißt, die armen Kerls-Entwickler, die hatten halt so im Prinzip Konzeptzeichnungen und die hatten einzelne Schnipsel von vorproduzierten Szenen des Podrennens, anhand derer sie das Physikmodell für ihr Spiel raten mussten. Aber letzten Endes hat es dann doch alles ganz gut geklappt. Das Spiel stand pünktlich zum Release des Filmes in den Läden. Und so viel muss man auf jeden Fall sagen, das Ding war poliert. Also das ist, man kennt es ja von Spielen zu anderen Filmen, die halt wirklich pünktlich dastehen müssen, dass die halt gerne mal so aus der Tür rausgedrückt werden, egal in was für einem Zustand die sind. Das gilt für Episode 1 Racer nicht. Ich finde, das war damals schon und ist auch heute noch ein durchaus poliertes Spiel. Natürlich jetzt mit 20 plus Jahren Abstand echt kein hübsches Spiel mehr, aber mir sind keine fiesen Bugs oder Unzulänglichkeiten aufgefallen. Was ist mit dir?
Och nö, eigentlich nicht. Ich finde im Gegenteil sogar sehr faszinierend, wie gut dieses Spiel verfügbar ist. Bei einigen der Spiele, die wir ja hier schon besprochen haben, mein Gott, da musste man ja gefühlt beim alten Nachbar einbrechen und irgendwie im CD-Fach was rausklauen, um überhaupt noch irgendwas installieren zu können. Aber hier wird's dir nachgeschmissen und auch noch in verschiedenen Versionen. Das ist vielleicht mal ein ganz guter Zeitpunkt, das ganz kurz zu sagen. Du kannst dich ganz easy locker, also habe ich zumindest gemacht, bei Steam reinwählen und das Spiel kaufen. Dann hast du das Originalspiel von 1999 oder, wenn du richtig geil bist, kannst du sagen, so, nö, ich schmeiß meine PS4 zum Beispiel an oder meine Nintendo Switch und installiere mir ein Remaster, das glaube ich vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren erschienen ist und das im Grunde denselben Umfang anbietet wie das Originalspiel, aber so ein bisschen aufpoliert. Nicht viel, aber man merkt schon, da ging man nochmal drüber mit dem Pinsel, aber das ist selten, dass wir hier in dem Format ein Spiel haben, das auch noch in unterschiedlichen Versionen so easy verfügbar und auch spielbar ist.
Ja, es geht sogar noch weiter. Also es gab im Jahr 2019 einen Re-Release der damaligen N64-Version als Collector's Edition von Limited Run Games. Die haben diese ganzen alten Star Wars-Spiele auch, Jedi Knight und Jedi Knight 2 etc. Jedi Academy, alles in solchen limitierten Versionen neu veröffentlicht. Das heißt, man konnte sich damals das Original sogar schon noch holen. Und die eine Fassung, die ich jetzt die ganze Zeit gespielt habe, die hast du natürlich ausgelassen, nämlich die für die Xbox One. So, ja, das
Och.
Ist hier.
Xbox.
Ja, du hier mit deiner PlayStation und mit deiner Switch, mit deinem modernen Zeug, weißt du, hier die Bodenständigen hier, die Salz der Erde Leute wie ich, die packen einfach den Xbox Controller aus und denken sich, auch schon schön Achievements.
Ich hatte eine Xbox 360 mal und die habe ich ja sehr geliebt. Das war ganz tolle Konsole. Das war übrigens auch die erste Konsole nach langer Zeit, die ich mir jemals dann wieder gekauft habe. Und da hatte ich sehr viel Spaß damit. Und seitdem immer wieder nur PlayStation. Ich ehrlich gesagt kann ich dir nicht mal genau sagen, warum. Aber Xbox One, die ganzen Xbox-Versionen, die es jetzt gibt, kam mir nie ins Wohnzimmer. Nie. Immer PlayStation.
Ach, immer dieses elitäre Abgrenzen. Furchtbar.
Ist das elitär? Ich weiß es nicht. Ist es so?
Also muss es sein. Das ist die beste Ausrede, die ich mir jetzt gerade aus der Nase ziehen kann.
Sehr gut.
Ja, jedenfalls. Ja. Also gut. Du hast natürlich vollkommen recht. Das Spiel ist heutzutage also buchstäblich an allen Ecken und Enden verfügbar. Und es ist halt, es kostet auch nur ein Apfel und ein Ei. Und ich habe das jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast die ganze Zeit auf der Xbox One gespielt. Und man muss sagen, die haben da halt wirklich, die Umsetzung ist von Aspyr, ich weiß nie, wie man die ausspricht, die halt gerne solche Retro-Umsetzungen machen. Und die haben da wirklich die grobe Pfeile angesetzt. Die haben das Ding wirklich sehr ordentlich auf moderne Plattformen gehievt. Das Ding läuft in 16:9. Das ist auf die Patch-Steuerung optimiert. Der Sound wurde sehr schön angepasst. Also die Fonts innerhalb der Menüs, die wurden alle sinnvoll skaliert, ohne dass sie dir ihre einzelnen Pixel mit Anlauf ins Gesicht drücken. Wirklich, also das ist jetzt zwar immer noch schon das alte Spiel, das sieht man auch sehr deutlich. Meine Güte, so viele Pop-Ups, haha. Aber es ist wirklich gut angepasst und ich habe in meinem Leben definitiv schon mal sehr viel schlechter, ich glaube 7 oder 8 Euro investiert.
Ja, nur den Multiplayer kann man halt jetzt vergessen, ne? Es gibt ja einen Multiplayer-Modus, der ist natürlich jetzt niemand mehr unterwegs.
Der war ja auch noch nie online. Es war ja schon immer ein rein lokales Ding.
Ach, guck mal, das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay, gut, dann erklärt es natürlich auch mich jemand. Okay, jetzt verstehe ich das. Okay, alles klar, Haken dahinter.
Also ursprünglich war mal für die Ursprungsfassung, die kam ja auch für das N64 ja. und den PC raus und alleine für die PC-Version war selbstverständlich ein Online-Modus geplant. Es gibt da ein Interview vom Entwickler des Spiels, also einem der Entwickler des Spiels, Tom Byron, mit IGN aus dem Jahr 1999 von der E3, wo er noch viel vom Multiplayer-Modus erzählt. Es wurde sogar der Multiplayer-Part der Jedi Knight Engine wurde dafür direkt portiert. Aber letzten Endes hat das nie so richtig geklappt. Es gab immer Latenzprobleme, was natürlich mit der krassen Geschwindigkeit des Spiels zu tun hat. Und deswegen wurde das seinerzeit rausgelassen. Du konntest die Ursprungsversion für den PC, konntest du im LAN spielen und ich meine auch im Splitscreen. Und die N64-Fassung, da konntest du im Prinzip praktisch jedes Spiel im Vierspieler-Splitscreen spielen auf deinem 14-Zoll-Fernseher damals. Eieiei.
Ja. Wollen wir denn, nachdem wir hier diese kleine Vorgeschichte erzählt haben, mal den Leuten sagen, wir haben jetzt schon erklärt, wie Podracing funktioniert, was das Spiel so angeboten hat?
Ja, ja, also genau,
ich kann
doch
einfach machen, Paul. Ja. Was hältst du
go,
davon?
Go, 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 go.
Ich stürme jetzt einfach mal vor. Und zwar ist eigentlich nur ein Satz. Es gibt 21 verschiedene Podracer, also die Leute, die quasi diese Dinger steuern, auf so ein bisschen mehr als 20 Strecken. Und wie gesagt, die Strecken, die sind verteilt im Star Wars Universum. Die eine, womit alles beginnt in dem Spiel, die kennt man aus Episode 1. Da werden sie wohl dann die Vorlage oder die Skizzen oder was auch immer gehabt haben. Und dann gibt's aber auch Schauplätze, die hat man so im Star Wars Universum eh noch nie zu dem Zeitpunkt gesehen. Und auch anschließend gibt's nur wenige Szenen in Serien, wenn überhaupt, die dann diese Schauplätze mal aufgreifen. Also man merkt, die haben halt dann überlegt, okay, was könnte man denn noch machen? Und diese Schauplätze sind verteilt auf Eisplaneten, Wüstenplaneten, Industrieplaneten. Und das ist, wie gesagt, was ich vorhin erzählt habe, ein Grund, was dieses Spiel zumindest auf dem Papier so faszinierend macht. Man fährt eben nicht einfach nur durch Los Angeles oder irgendwie über Nürburgring oder wie das Ding heißt, sondern die Schauplätze sind auf dem Papier, wie gesagt, wir werden noch über die KI sprechen, spektakulär. Die Podracer, Paul, ich frage dich direkt, da sind ja Promis dabei, ne? Anakin, The Great Killer, Skywalker, aber auch The Bulba, blub, 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 ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber auch einige andere Aliens, die man so in Episode 1 ganz schön im Hintergrund mal sieht, dann gibt's noch ein paar ausgedachte Aliens, die haben alle mit ihren Pods ein unterschiedliches Design, also wirklich ganz unterschiedliche Herangehensweisen an die Möglichkeit, so einen Podracer zu bauen, alle sind vereint durch die Idee, dass vorne diese zwei schwebenden Turbinen hängen, aber ansonsten gibt's da ganz schön unterschiedliche Dinge, die unterscheiden sich auch in grundlegenden Fahreigenschaften, ne? Man kennt's, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Controlling und so weiter und so fort. Paul, hast du denn einen Lieblingsfahrer? Ist natürlich klar, dass du da sicherlich dich so tief reingearbeitet hast, dass du mir jetzt einen Namen nennen kannst.
Ja, also am Anfang habe ich fast ausschließlich mit Anakin Skywalker meine Runden gedreht.
Weil er der Erste in der Auswahl ist, der angezeigt wird wahrscheinlich. Du hast einfach nur okay geklickt.
Nein, weil ich klein Annie so mag. Der wird ja sogar auch noch von Jake gesprochen.
Genau.
Das ist ja der Originalschauspieler. Ja, ja.
Das ist krass, ne? Das ist krass. Übrigens an der Stelle auch Watto, der etwas rassistisch designte Ladenverkäufer, der hat auch dieselbe Synchronstimme. Und klar, der Soundtrack, haben wir schon gesagt, ist auch originalgetreu.
Und The Bulba übrigens auch. Wird auch von seinem Originalkamel gesprochen. Nein, aber ich habe da tatsächlich den etwas anspruchsvolleren Teil die ganze Zeit mit Gasgano gespielt.
Ah ja, okay, gut. Warum?
Also, weil der der steuert sich zwar träger als Anakin Skywalker. Anakin ist so ein Anfänger, Einsteigercharakter. Der hat halt überall durchschnittliche Werte. Der ist relativ schnell, aber ist halt relativ gut einfach steuerbar. Gasgano ist sehr schnell, steuert sich aber echt träger. Aber ich bin ein großer Fan von hohen Geschwindigkeiten. Plus man kann den, also gerade was die Trägheit seiner Steuerung angeht, mit Upgrades sehr, sehr gut kompensieren. Und dann hat er halt richtig geile Geschwindigkeiten drauf. Und das fand ich gut. Wen mochtest du denn am meisten?
Ich guck gerade ganz eilig nach, wie der hieß. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, da sind sehr viele Ys in dem Namen und deswegen habe ich mir das nicht gemerkt. Aber ich kann dir sagen, warum ich ihn ausgewählt habe. Es ist jetzt einer von diesen No-Name-Aliens im Hintergrund.
Sie Jünger?
Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann dir sagen, was ich ausgewählt habe, und zwar, das ist einer, der eine super tolle Beschleunigung hat. Der hat nicht die beste Höchstgeschwindigkeit, aber der hat eine gute Beschleunigung, aus zwei Gründen toll für mich, weil die viele der Locations, die sind sehr kurvenreich. Das heißt, ich zumindest bin dann manchmal fast schon auf die Bremse, um dann schnell wieder raus zu Beschleunigung, ist so ein Charakter natürlich toll. Und zum anderen, und da, guck mal, baue ich uns eine wunderschöne Brücke zu einer Besonderheit des Spiels. Wenn mein Pott sich mal zerlegt hat, dann ist er natürlich einer gewesen, der schnell wieder auf Höchstgeschwindigkeit gekommen ist. Und das ist doch jetzt eine Chance für uns, Paul, über das Schadensmodell zu sprechen.
Ja, also, das Schadensmodell. Also, man hat halt vorne diese zwei Turbinen. So. Und diese zwei Turbinen, die können kaputt gehen. So, die gehen die ganze Zeit kaputt. Denn es gibt einen Boost. So, man kann diesen Boost benutzen, um gerade auf geraden Strecken halt wirklich krasse Extra-Geschwindigkeit zu erreichen. So was Anakin im Film ja auch macht. Die Sache ist nur, wenn man länger als ein paar Sekunden boostet, überhitzen die Turbinen wie Sau. Das heißt, man muss dann dringend die Geschwindigkeit rausnehmen, denn wenn man das nicht macht, dann gehen die kaputt, überhitzen. Man verliert krass Geschwindigkeit und über kurz oder lang explodieren einem die Turbinen auch vor der Nase weg. Das ist jetzt per se für das Spiel nicht schlimm. Man explodiert und ist zwei Sekunden später wieder da mit geheilten Turbinen. Aber das Ganze hat halt auch, also gerade in höheren Schwierigkeitsgraden hat das dann natürlich sehr negative Auswirkungen. Deswegen muss man den Turbo Boost sehr, sehr gezielt einsetzen. Zum Turbo Boost erzähle ich auch gleich noch was, das ist nämlich ein merkwürdiges Ding. Auf jeden Fall muss man ständig reparieren und kühlen. Und das Reparieren, dazu braucht man Pit-Droids. Wie heißen die im Deutschen, Dom? Boxen-Droiden?
Reparatur-Droiden?
Das sind diese kleinen laufenden Pilze, die man aus dem Film kennt.
Genau, ich weiß, welche du meinst, aber du, das weiß ich nicht.
Also ich kenne die nur als Pit-Droids. Die hatten ja auch sogar von LucasArts ihr eigenes Spiel, auch im Rahmen der ganzen Episode 1 Welle. Was ganz lustig war, es war so ein kleiner Puzzler. Und auf jeden Fall, man muss sich so früh wie möglich so viele von diesen Pit-Droids wie möglich kaufen, damit die Reparaturen einfach sehr, sehr schnell gehen. Und das ist ganz cool. Man verdient natürlich mit jedem gewonnenen Rennen Geld und dieses Geld kann man investieren in bessere Teile. So, und es gibt nicht nur einen Marktplatz, sondern zwei Marktplätze, was ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, was dieser Quatsch sollte.
Na, ein Schrottplatz heißt das. Das ist schon anders.
Ja, es gibt einen Marktplatz und einen Schrottplatz. Sie stehen im Auswahlmenü direkt untereinander. Und ich habe ich weiß ja nicht, wie das bei der, was für eine Fassung? Du hast Steam gespielt, richtig? Ist da eine Anleitung bei?
Genau, richtig.
Okay. Nee. Keine Ahnung, ob da irgendwie ein PDF beiliegt oder sowas. Bei der Xbox-Version gibt's halt keine Anleitung. So. Und die Sache ist, okay, da muss ich jetzt mal ganz, ganz kurz eine Tangente beschreiten, denn das ist halt eine meine größten Meckereien über das Spiel. Das Spiel erzählt einem nichts. Gar nichts. Man kann also gerade die erste von den drei Ligen, kann man ohne Probleme einfach durchrasen. Man wird keine Probleme kriegen, wenn man die ganze Zeit nur mit Anakin Skywalker und mit Turbo Boost ignorieren voran durchzischt. Man kriegt nie einen anderen Gegner zu sehen. So, ab der zweiten Liga wird es ein bisschen anspruchsvoller und die dritte Liga, beziehungsweise dann noch die vierte Invitational Liga, die sind dann schon ziemlich schwer. Da braucht man dann zusätzliche Hilfe und es gab einige Stellen in der dritten Liga, die ich ums Verrecken nicht geschafft habe. Ich wurde überholt, ich wurde überzischt. Es gab Sprünge, die ich ums Verrecken nicht geschafft habe. Und ich dachte mir, was zum Geier mache ich falsch? Ich mache da schon fleißig Upgrade. So, was aber das Spiel einem verheimlicht, sind gleich mehrere Dinge. So, zum einen, dass man schweben kann. Das wusste ich nicht. Man kann die Düsen des Podracers nach oben drehen, wodurch man weite Sprünge einfach quasi überschweben kann. Und das ist die einzige Möglichkeit, manche Abgründe zu überwinden. Erfährst du nicht von dem Spiel, muss man im Handbuch nachlesen. Wenn man das Handbuch nicht hat, muss man es, wie ich, durch puren Zufall, / Verzweiflung rausfinden. Zweitens, die Benutzung des Turbo-Boosts ist, wie gesagt, alle spätestens in der dritten Liga und aller spätestens in der Invitational-Liga essentiell. Ohne geht's nicht. Du erfährst nirgends, wie der Booster funktioniert. Ich dachte, ich bin bescheuert, dass ich irgendwie was kaputt gemacht habe, weil in den Optionen, in der Tastenbelegung, steht der Turbo-Boost ganz präsent auf Taste A, also da, wo dein Daumen die meiste Zeit landet. Und ich drück drauf wie ein Vollidiot und es passiert nichts. Was du machen musst, ist den Steuerungsjoystick, den Hebel, gleichzeitig nach oben drücken, dann füllt sich ein Turbo-Balken auf und dann drückst du auf die Turbo-Taste und machst halt diesen gigantischen Satz nach vorn. So, auch durch puren Zufall rausgefunden. Was der Unterschied zwischen dem normalen Marktplatz und dem Schrottplatz ist, muss man selbst rausfinden, wird einem nicht erzählt. Und das Fieseste, Dom, das Fieseste, und da bin ich auch wirklich erstmal fertig, erstmal. Das Fieseste ist, dass das Spiel einem nicht sagt, dass man die Geldgewinnoption verstellen muss, um das meiste Geld zu kriegen. Denn es gibt drei Optionen, wie das Gewinnergeld verteilt wird. Es gibt eine faire Option, wo die ersten vier Gewinner mehr oder weniger alle das gleiche kriegen. Es gibt eine Standardoption, wo der erste am meisten kriegt, der zweite kriegt weniger, der dritte kriegt noch weniger, etc. Und es gibt eine Winner-Takes-All-Option, wo nur Platz 1 was kriegt. Und dadurch, dass man in den ersten beiden Ligen de facto, egal was man macht, auf jeden Fall Platz 1 ist, muss man das aktivieren, damit man halt wirklich auch die ganze Kohle kriegt. Was ich nicht gemacht habe, weil ich nicht wusste, dass das geht. Ah! So.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Da kann ich nichts hinzufügen, außer vielleicht das Einzige, was man halt machen kann, ist, es gibt halt in den Optionen ein bisschen ausführlicheres Steuerungsübersichtsding. Da kann man dann so auf ein paar Dinge kommen, die du beschrieben hast. Aber klar, mit dem hier Gewinner, wie wird der belohnt und so, das wusste ich auch nicht. Das habe ich auch nur wieder reingekriegt, weil ich das damals irgendwie her wusste, wahrscheinlich wegen des Handbuchs. Und das ist dann wieder in meinem Langzeitgedächtnis aufgetaucht. Aber ja, da schließe ich mich komplett bei dir an und muss hinzufügen, ich bin erstaunt, dass du bei dem Thema Schadensmodell zuerst auf die Sache mit dem Boost gekommen bist und nicht auf das viel offensichtlichere, dass man auch einfach, wenn man zu dolle gegen andere Spieler fährt oder einfach in die Natur reinknallt, dass man dann auch kaputt geht.
Ja.
Das ist ja, also das ist das, was mir häufig passiert ist, dass ich einfach mal eine Kurve schlecht genommen habe oder da den Boost zu lange strapaziert habe und dann mich zerschellt hat an den Felsen und dann wird man so als so einen Geist ganz kurz wieder reingesetzt in die Strecke und dann ist man auch wieder ganz normal physisch vor Ort. Und das sind die Momente, wo ich eben diese hohe Beschleunigung brauchte. Also das ist auch Teil des Spiels und das ist übrigens auch was, was so aus dem Film so ein bisschen genommen wurde, weil auch dort, wenn man das Rennen zwischen Sebulba, Anakin und den anderen Racern sieht, da zerlegt es ja auch eine ganze Reihe von Fahrern. Das ist so Teil des Konzepts und das wird hier so auch aufgegriffen.
Ja, also das war, also diese Betonung des Schadensmodells war mir persönlich nicht so wichtig, weil es passiert vergleichsweise selten, dass man ohne Boost in irgendwelche Teile der Hindernisse knallt. Also es gibt so ein paar Strecken, da öffnen und schließen sich zum Beispiel Tore vor einem. Da muss man den richtigen Teil der Strecke erwischen, ansonsten batscht man ungebremst in so ein geschlossenes Tor. Das ist mir ein paar Mal passiert. Aber so gerade dieses mit anderen Fahrern kollidieren oder vielleicht irgendwo an einem Canyon mal schleifen oder sowas, das passiert gar nicht so wahnsinnig oft. Und wie gesagt, das ist ja auch eigentlich gar nicht so schlimm, denn wenn du explodierst, also es gibt dann eine ganz nette Sequenz, lange nicht so eindrucksvoll wie im Film, wo die Dinge dann physikalisch geil auseinanderbatschen, sondern es fallen halt einzelne Teile auseinander und Anakin schreit kurz und das war's. Und dann halt zwei Sekunden später befindet man sich wieder vollgasgebend auf der Strecke. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber wie gesagt, gerade in Verbindung mit dem Turbo Boost, wenn man die Strecken nicht kennt und sich denkt, okay, die Minimap, die rechts mittig eingeblendet ist, die verspricht gerade eine etwas längere Gerade. Also aktiviere ich mal den Turbo Boost. Eine Sekunde später verwandelt sie sich in eine Haarnadelkurve. Bam! Das ist halt doof halt.
Ja, auch ganz cool, die Steuerung erlaubt, dass man, also es gibt so einen Shortcut, damit sich der Pod so nach links oder rechts, wie heißt das jetzt,
genau,
vertikal stellt. Und das ist ganz cool, das kann man durchaus dafür benutzen. Ich muss gestehen, mich hat's häufiger zerschellt als dich wahrscheinlich. Also wenn ich da so zuhöre, ich hatte schon durchaus Probleme, auch einfach mal auf der Strecke zu bleiben. Aber gut, das fand ich aber ganz toll, weil das macht das Spiel auch einfach noch ein bisschen interessanter, als wenn es das nicht gäbe. Ich finde das schon wichtig. Was übrigens zu dem Schub ich noch gerne sagen möchte, ich hab's, ach so, jetzt ist ja spannend, warte mal. Du hast ja mit dem Controller gespielt, ne? Wie funktioniert die Sache da mit dem Schub und dem Boost?
Also der Schub funktioniert ganz normal über die Schultertasten. Mit der hinteren rechten Schultertaste gibst du Gas, mit der hinteren linken bremst du ab. So. Und die normale Steuerung, also das links und rechts, das ja relevant ist, das erledigst du über den linken Stick. Und wenn du den linken Stick nicht nur nach links und rechts bewegst, sondern gleichzeitig auch nach vorne, lädst du den Turbobalken auf. Und dann, wenn der gefüllt ist, dann drückst du auf die A-Taste und dann kriegst du den Boost.
Das ist nämlich jetzt interessant, weil, okay, dann wird das schon so ein bisschen aufgegriffen, aber ich finde, ich habe es auf der Tastatur gespielt. Übrigens damals auch und heute auch. Und auf der Tastatur passiert nämlich was ganz Spannendes. Also, ich muss erstmal standardmäßig Tastenbelegung links W gedrückt halten. W ist einfach nur, mein Pott gibt ganz normal Gas. So. Dann, wenn ich die Maximalgeschwindigkeit erreicht habe, halte ich, während ich noch links W gedrückt halte mit der linken Hand, halte ich rechts die Pfeiltaste nach oben noch gleichzeitig, damit der Boost quasi sich auflädt. Und wenn der Boost aufgeladen ist und quasi abfeuerbereit ist, drücke ich, während ich W und die Pfeiltaste gedrückt halte, noch Shift. Und dann wird der Boost, so genau, eigentlich, und jetzt kommt das, was also ich persönlich halt ganz geil fand, aber ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die das doof finden, zu Recht. Das ist eigentlich ziemlich umständlich, weil ich habe es ja gerade beschrieben, es ist fast wie Klavierspielen, man muss da eine ganze Menge motorisch machen. Aber ich finde, das passt auch zu dem, was man da tut. Das ist so dieser Boost, wo so ganz viele Dinge stimmen, da muss man motorisch sich auch ein bisschen reinhängen. Auch in dem Film ist das ein gewisser Höhepunkt, wenn da mal jemand den Boost anmacht. Und das hat mich ziemlich reingeholt. Das hatte eine ganz schön immersive Wirkung, dass das nicht einfach nur ein Knopfdruck war, wie in einem Need for Speed oder so, sondern dass ich richtig schuften musste. Also wirklich das Gefühl hatte, ich lege jetzt hier so Energie rein und warte, dass sich die Pots da aufgeladen haben und drückt dann den Knopf. Das hat sich für mich sehr gut angefühlt.
Das zieht das Spiel sogar noch ein bisschen konsequenter durch. Wenn man sich an die entsprechende Szene im Film zurückerinnert, dann weiß man ja, dass zum Beispiel Anakin Skywalker während der Fahrt, also während dieser Hochgeschwindigkeit, anfängt, seinen Podracer zu reparieren. Er drückt da diverse Tasten und macht Klick-Klack und dann auf einmal gibt er wieder Vollgas und solche Sachen. Und das ist etwas, was man hier im Spiel auch macht. Also gerade solche Sachen wie die Kühlung der überhitzten Düsentriebwerke, die muss on the fly geschehen. Das heißt, das ist eine Extra-Taste, die man drücken muss. Und dadurch verliert man zwar eklatant an Geschwindigkeit, aber kühlt seine Triebwerke auch sehr schnell wieder runter. Und später kann man auch, also gerade als Sebulba kann man auch Waffen einsetzen, also die anderen Fahrer sabotieren. Und das hat auch eine eigene Taste. Und das ist, die kleine Fiesheit hier drin wird auch belohnt. Aber das ist dankbarerweise, wie ich finde, die große Ausnahme hier. Denn eine Sache, die den Star Wars Episode One Racer bis heute noch ziemlich besonders macht, ist, dass das an sich ein reines Rending ist. Es gibt keine Waffen, jetzt mal von diesen Sabotagemöglichkeiten von Sebulba abgesehen. Es gibt keine über der Strecke schwebenden Extras. Es gibt keine blauen Schildkrötenpanzer. Nix. Es gibt einen Start und ein Ziel und es gibt die Podrunner. Und das war's. Finde ich sehr angenehm fokussiert.
Ja, das ist echt, muss ich auch sagen, gefällt mir gut. Das gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, das Komplexeste ist wirklich das, was zwischen den Rennen passiert. Diese Sache, okay, gehe ich jetzt zu Watto und kaufe mir da irgendwas, gehe ich auf den Schrottplatz. Dann kann man ja auch noch so Einzelteile kaufen, mit dem den Pott dann aufwerten in den einzelnen Kategorien. Das erscheint mir fast komplexer, als die eigentlichen Rennen zu sein. Womit wir auch so ein bisschen jetzt bei dem Thema KI gelandet sind.
Ja. Okay, erstmal noch schnell ein paar Worte zu den Marktplätzen. Das ist halt im Prinzip so ein Upgrade-System, wie man das ja halt heutzutage von den Forzas und Need for Speeds dieser Welt kennt. Mit jedem gewonnenen Rennen verdient man sich hier Truguts, was ein sensationeller Name für Geld ist. Und damit darf man sich halt einfach neue Ausrüstung kaufen. Und bei Watto im Laden oder auf dem Schrottplatz stehen halt überall Dinge rum, die Geschwindigkeit, das Kühlverhalten, die Luftbremsen oder was auch immer positiv oder negativ beeinflussen. So, man kann zwischen den vorhandenen Teilen in einer 3D-Ansicht durchschalten. Es wird auch direkt angezeigt, was für eine Auswirkung das neue Teil auf den aktuellen Podrunner hat. Und wenn man das haben möchte und es sich leisten kann, das ist eine Frage der vorhandenen Truguts, dann kauft man das halt, während im Hintergrund ein unfassbar grob aufgebauter Obi-Wan Kenobi gelegentlich herumsteht und einen würdevoll anblickt. Die Sache ist, offensichtlich kann man den Schrottplatz nutzen, um Geld zu sparen. So, und ich hatte mir auch zum Beispiel die offiziellen FAQs auf Game FAQs durchgelesen, die einem so Spieltipps geben. Und die geben einem immer den Tipp, dass man sich möglichst früh diese Reparaturdruiden kaufen soll, damit man sich diese Winner Takes It All Option aktivieren soll, damit man sich schnell auf dem Schrottplatz die geileren Teile kaufen kann, die auf dem Schrottplatz kaputt sind oder zumindest beschädigt. Ja. So, und dann, wenn man genug von diesen Pit-Druiden hat, dann reparieren die einem diese geilen Teile und man hat das coole Zeug sehr viel günstiger bekommen. Was ich als cleveres Spielprinzip gar nicht mal blöd finde, ehrlich gesagt. Also von allein wäre ich da niemals drauf gekommen, aber so intensiv habe ich mich mit dem Spiel dann auch nicht auseinandergesetzt.
Ja, ist ein cooler Trick, aber fühlt sich für mich persönlich auch ein bisschen so an, als wäre das beim Design des Spiels übersehen worden. Also es fühlt sich so ein bisschen nach so einem Exploit an, weißt du? Einer, der natürlich vollkommen legitim ist, ne? Das Spiel bietet es ja an, macht ja auch sogar ein bisschen Sinn in der Spielwelt, dass man den Watto da übers Ohr hauen will, aber fühlt sich auch so ein bisschen nach was an, was übersehen wurde.
Ja, das ist wahr. Aber dann lass uns doch mal über die KI sprechen. Da bist du ja der größte Fan von.
Ja. Ja, also du hast ja schon gesagt, das Problem ist, liegt auf der Hand. Es ist über weite Strecken, vor allem zu Spielbeginn, viel zu einfach. Man fährt einfach alleine vor sich her und das macht keinen Spaß. Später zieht es dann ordentlich an, aber ich muss auch da sagen, zumindest das, was ich alles gespielt habe, insgesamt ist die KI für mich nie so gewesen, dass ich dachte, boah, ich habe keine Chance. Wenn man sich so ein bisschen konzentriert und davor klemmt, dann kann man eigentlich die Rennen immer ziemlich gut dominieren. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil wenn man sich zurückerinnert an den Kinofilm, diese Podraces, die waren ja wirklich also knappe Kisten und vor allem auch, man hat gemerkt, dass jeder, der da mitgefahren ist im Film, die haben schon was drauf, die wissen schon, was sie da machen. Und hier in dem Spiel habe ich so ein bisschen das Gefühl, da fahren so ein bisschen die Praktikanten unter sich so und ich bin der Einzige, der die Macht hat und so richtig hochkonzentriert da durchrasen kann. Insgesamt also leider für mich völlig unterwältigende KI und auch der Hauptgrund, warum ich mir das Spiel nicht nochmal als Remaster für, ich glaube, 15 Euro gekauft habe, weil ich mir dachte, okay, das Spiel ist toll, aber die KI, weißt du, die ist halt eigentlich non-existent. Man fährt es eigentlich, um Rundenrekorde aufzustellen und sich so ein bisschen Ehrgeiz rauszuholen, aber die KI, ne.
Nee, definitiv nicht. Also man hat halt die Wahl unter den knapp 2 Dutzend Fahrern, was man beginnt mit 6 und kann dann halt nach und nach mit gewonnenen Rennen immer mehr Fahrer freischalten. So, und die unterscheiden sich natürlich nicht nur äußerlich und in der Gestaltung ihres Podracers, sondern auch durch ihre Fahrerwerte. So. Und das ist ganz cool, halt so ein bisschen auszuprobieren, was liegt einem mehr, was liegt einem weniger. Aber das ändert nichts an der KI der gegnerischen Fahrer. So, es ist halt egal, mit welchem Pod ich angetreten bin, also gerade in den ersten beiden Ligen, du hast keine Konkurrenz. Es spielt überhaupt keine Rolle, mit wem du da fährst. Die anderen, die sind halt wirklich nach der ersten, spätestens der zweiten Kurve weit hinter dir. Und das ist halt, ich kann nicht sagen, ob die an einer Gummiband-KI hängen. So ersichtlich war das nicht, aber letzten Endes kam ich halt auch gerade in den früheren Ligen niemals in die Verlegenheit, so weit irgendwie Blödsinn gemacht zu haben, dass mich die Leute angefangen haben zu überholen. In der dritten Liga ist das was anderes und bei den Invitationals ist es dann halt definitiv schon herausfordernd, wenn man nicht gerade so ein bisschen optimiert, also seinen Podracer optimiert und mit guten Upgrades versieht. Und dann wird's halt auch entsprechend leichter. Aber über weite Teile ist das Spiel halt wirklich keine Herausforderung. Und das, obwohl es sehr viel spielerische Freiheit bietet. Das hatte ich vollkommen vergessen, wie viele Möglichkeiten es gibt, auf anderen Strecken zu fahren. Also das ist kein Open-World-Racer wie ein Forza Horizon oder irgendwas, sondern du hast halt schon klar definierte Strecken. Aber links und rechts, also es gibt so viele Pfade, die davon abgeben. Es gibt Abkürzungen, es gibt Alternativwege. Rauf, runter, links, rechts, toll. Also manche Teile sind schwerer, manche sind einfacher. Die einen geben einem Geschwindigkeitsvorteile, die anderen verkürzen die Strecke. Also wirklich super. Es lohnt sich definitiv, hier mit offenen Augen durch die Gegend zu fahren, einfach um seinen Strecken Limit zu optimieren. Fand ich gut.
Voll, aber man braucht
es. Nee, halt überhaupt nicht.
Das ist halt schade. Aber wie geil wäre es, wenn es notwendig wäre. Das wäre so toll. Aber du hast vollkommen recht, das ist mir auch wieder eingefallen beim Spielen. Abkürzung, Umgehung. Bei manchen Strecken habe ich das Gefühl, wenn ich hier eine Abkürzung fahre, fahre ich am Ende länger als normal. Aber auch das ist ja irgendwie cool, dass es eben nicht alles optimiert ist. Aber man braucht es halt nicht. Das ist halt auch so schade. Das ist übrigens auch schon den Testern damals aufgefallen. Wie gesagt, ich habe ja ein bisschen in die Artikel von damals reingelesen. Da stand hier und da immer mal wieder, die KI ist halt zu doof. Die KI bringt einen nicht wirklich in Bedrängnis und so fährt man dann einfach nur in Hochgeschwindigkeit durch mal mehr, mal weniger spektakuläre Level.
Leider sehr richtig. Und das ist eine gute Gelegenheit, mal über die Level an sich zu reden, denn es gibt über diese Level sehr schöne Sachen zu sagen. Also ich war erstaunt.
Ja, dann.
Also fangen wir einfach mal mit dem Offensichtlichsten an, Tatooine. So. Das war auch derjenige, der laut den Interviews mit den Entwicklern, es gibt da halt gerade im Magazin Retro Gamer ein sehr schönes Postmortem. Und das war derjenige, von dem sie halt wirklich die ganzen Daten hatten. Die hatten angefangen, das Originalrennen aus dem Film nachzubauen. in seiner Komplettheit, wo dann aber der Chefentwickler meinte, das haben sie dann irgendwann gelassen, weil sie festgestellt haben, dass eine komplette Umrundung dieses gesamten Bereiches etwa eine Viertelstunde dauern würde. Deswegen war das keine gute Idee. Deswegen haben sie sich bei dem Tatooine-Kurs im Prinzip auf so ein Best-of dessen konzentriert, was man im Film zu sehen bekommt. Aber gerade dieses Hauptstadion mit diesem rauf- und runterfahrenden Aussichtsring mit dem grässlich aussehenden Jabba the Hutt, den man in den Renderfilmen zu sehen bekommt und solche Sachen. Das haben sie schon ziemlich originalgetreu nachgebaut und das ist wirklich hübsch. Es beginnt halt auch im Sonnenschein, es sieht wirklich schön aus. Und dann später kommt man noch an einige aus dem Star Wars Universum bekannte Lokalitäten und aber auch viele, die halt wirklich speziell für dieses Spiel erschaffen wurden. Und mein absoluter Liebling ist dieser Gefängnis-Asteroid, der bei dem man, also erstens, es ist ein Gefängnis-Asteroid, wie so großartig ist das denn bitte? Und der wird halt als Rennstrecke genutzt, weil Gründe, naja. Und aber der hat einen schwerelosen Teil dazwischen. Das, die meiste Zeit über befindet man sich ja auf Strecken. Man überquert zwar auch zum Beispiel groß vereiste Seen, aktive Vulkane und solche Sachen. Aber auf dem Gefängnis-Asteroiden gibt's auf einmal einen Abschnitt, bei dem man sich im luftleeren Raum findet. Und da mit einem Mal krass Vollgas gibt. Also man ist auf einmal anderthalb so schnell unterwegs wie vorher schon. Und das ist super, da muss man im Prinzip, da hat man die volle dreidimensionale Bewegungskontrolle und muss im Raum schwebenden Asteroidenbrocken ausweichen. Ist nur ein kurzer Abschnitt, fand ich aber super toll, war eine schöne Abwechslung da.
Voll, ich habe auch so einen Favoriten und zwar, ich weiß nicht, ob du die gespielt hast, das ist so ein, in so einem Industrieareal, man fährt wie über eine Autobahn, so eine mehrspurige, weißt du, welche ich meine? Da sind so Hafenkräne überall, aber es spielt eigentlich in den Wolken.
Die auch mal unter Wasser geht, also die so rauf und runter geht?
Ich glaube, die geht nicht unter Wasser. Also ist auf jeden Fall, also das, was mich an der fasziniert ist, also da ist ganz viel passiert da mit Ebenenwechseln, was nochmal ein schönes Beispiel ist, ein weiteres neben deinem, was nochmal illustriert, wie kreativ manchmal diese Strecken sind. Da springt man ganz oft von Plattform zu Plattform durch die Luft quasi und man neigt dazu, gerade auch bei dieser 1999 Grafik, man neigt so ein bisschen plötzlich die Übersicht zu verlieren, weil alles so matschig aussieht und das ist ein Teil des Schwierigkeitsgrads, aber vor allem auch diese Sprünge, man muss Sprünge machen, man muss im richtigen Moment die Düsen nach oben schieben und Schub geben, um diese Sprünge zu schaffen und all das eben bei Geschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern, das ist halt schon ein intensives Erlebnis und da merkt man dann auch nochmal, wie viel Schwierigkeitsgrad in diesen Leveln stecken kann, gerade auch im Vergleich zu diesem, wie ich finde, sehr geeigneten Level zu Spielbeginn auf Tatooine, wo man das Spiel beigebracht bekommt, du hast ja schon beschrieben, da wechseln sich weitläufige Streckenabschnitte ab mit engen Schluchten, da liegen auch mal Felsbrocken rum, um daran zu gewöhnen, dass auch so die Turbinen kaputt gehen können. Da gibt's genug Platz zum Experimentieren. Aber dann später, die Level, die du beschrieben hast und die ich jetzt beschrieben habe, das sind echt Level, die fordern einen schon durchaus. Und wie gesagt, wenn du jetzt noch eine KI reingeben würdest, die da richtig kompetent mitfährt, boah, dann hättest du ein richtig spannendes Rennspiel.
Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Tatooine kriegt man witzigerweise sogar zweimal zu sehen, ganz am Anfang und ganz am Ende. Das ist das erste Rennen, das ist im Prinzip nur das Möchtegern-Tutorial. Es ist ja kein Tutorial im eigentlichen Sinne, es ist ja nur ein kurzer Rundkurs. Aber am Ende, gerade gegen Sebulba, dann fährt man halt wirklich im Prinzip fast die komplette Strecke. Dann wird man auch von diesen Tusken-Räubern beschossen, also wie im Film. Das ist schon ganz cool. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass die Strecken jetzt nicht nur vom grafischen Design sehr abwechslungsreich sind und auch vom Level-Design, sondern auch von der Länge. Es gibt einige Strecken, die sind in ihrer Gesamtheit in weniger als 2 Minuten durchkreuzt. Und es gibt andere Strecken, da brauchst du für eine von 3 Runden locker 3-4 Minuten. Und das ist wirklich krass. Ja. Das wechselt sich sehr cool miteinander ab. Also du kannst dich nie darauf verlassen, okay, jetzt werden hier halt die Strecken immer länger. Sondern es geht rauf und runter, was den Anspruch angeht. Und das hält einen so ein bisschen bei der Stange. Auch schon jetzt nicht in der ersten Klasse. Da ist alles noch so ziemlich einfach. Aber ab der zweiten Liga kommen dann halt auch wirklich schon so diese fieseren Herausforderungen dazu, also gerade Haarnadelnkurven oder diese gemeineren Sprünge oder irgendwelche Hindernisse, die einfach mitten im Weg stehen, wo man dann einfach vom Gas gehen muss. Das ist ja bei so einem Rennspiel, da möchte man ja eigentlich die ganze Zeit Vollgas geben, aber nein, man wird hin und wieder gezwungen, auch vom Gas zu gehen, damit man eine Kurve richtig gut schneiden kann. Und also die haben sich schon viel dabei gedacht.
Voll. Aber ich glaube, es wird sogar schon direkt zum Spiel beginnen, schon diese Varianz mal aufgezeigt nach Tatooine. Ich glaube, direkt die nächste Strecke ist eine, da fährst du fast nur im Kreis. Es ist eine sehr kurze Strecke, wo die Runden sehr schnell vorbei sind. Und auch da denkt man sich dann, huch, so viel, also sowas gibt's hier auch. Und das ist schon ganz nett gemacht, dass man direkt merkt, so die Strecken unterscheiden sich wirklich frappierend.
Ja. Und auch hier wieder ein lustiges Funfact. Es wurde ja im Film verkündet, dass Anakin Skywalker mit seinem Podracer, den er gebaut hat, den schnellsten Podracer aller Zeiten gemacht hat. Und laut dem Film und dem dazugehörigen Buch hat Anakin damit knapp 600 Meilen pro Stunde erreicht, 585, um genau zu sein. So, das ist der schnellste Podrenner in der Galaxie. Die Sache ist nur, die Spieleentwickler haben hier mal so komplett drauf geschissen. Diese 585.
Beziehungsweise, sie wussten es noch nicht, ne?
Also es ist halt, selbst ohne Turbo Boost schaffst du hier ohne Probleme Geschwindigkeiten jenseits der 600 Meilen pro Stunde. Und wenn der Turbo Boost noch dazu kommt, dann geht's halt, also ad infinitum. Also von daher, es ist nicht Kanon, dieses Spiel, was da gemacht wird.
Ich stell mir das so geil vor. Ich habe in einem Interview gelesen, wir haben es ja am Anfang schon mal besprochen, die wussten ja bis zuletzt nicht, wie die Podracing-Dinger eigentlich aussehen, bis der Film erschien. Ich stell mir das so cool vor, du hast ein Spiel entwickelt und guckst dann einen Monat später oder auch nur ein paar Tage, je nachdem, den Film an und bist so gespannt, wie weit du weg warst mit deinem Spiel von der Realität. Ach, das stelle ich mir lustig vor.
Ja, also es ist halt gerade bei diesen Spielen zu Filmen ist das halt echt nichts Ungewöhnliches. Ich hatte kurze Nebenschauplatz hier. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit David Fox, einem der Designer von Indiana Jones and the Last Crusade, diesem Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 89. Und der hat halt auch erzählt, die hatten eine ganz, ganz frühe Fassung des ursprünglichen Filmdrehbuchs, die ihnen zur Verfügung stand, anhand derer sie die Handlungen machen konnten. Die wurde halt einfach noch tausendmal umgeschrieben, mit dem Resultat, dass im Spiel Dinge passieren und Figuren drin sind, die halt im Film nirgends mehr eine Rolle spielen. Einfach weil das halt komplett andere Dinge waren. Und ja, das passiert. Und gerade bei einer Firma wie LucasArts, die halt wirklich um den kleinsten Fliegenschiss ein Riesengeheimnis machen, ist es halt leider so, dass man da im Prinzip sehr, sehr viel raten muss.
Ja. Ja, also insgesamt unterm Strich, ganz kurz mal Zwischenfazit möchte ich ziehen. Ich habe mit diesem Spiel sehr viel Spaß gehabt, es mal wieder zu spielen. Aber diese eine große Sache, die mich so genervt hat, ist halt das Problem mit der KI. Es ist halt kein Spiel, wo du dann auf Dauer sagst, so, damit verbringe ich jetzt meine Zeit, aus Ehrgeiz heraus der beste Podracer der Welt zu sein, weil das gibt die KI halt nicht her. Aber das Spiel, davon abgesehen, und soweit ich mich von meiner Nostalgie befreien kann, das macht heute immer noch Laune. Das macht immer noch Laune.
Ja, das stimmt. Ich war auch wirklich erstaunt. Es ist angenehm unprätentiös. Also es hat genau eine Funktion, nämlich halt wirklich rasend schnell zu sein. Und das macht es wirklich kompetent. Es ist im Prinzip so eine Art Wipeout Light mit Star Wars drin. So, also man kann halt zwar schon so ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, mit Luftbremsen und Boosts und diesen Boxendruiden-Geschichten und so weiter. Man muss aber nicht, wenn man einfach nur mal hin und wieder ungehemmt so ein paar Runden drehen will. Man muss ja auch nicht nur das Turnier fahren. Es gibt ja auch Zeitrennen und Arcade-Rennen. Und wie gesagt, man kann auf jeder Plattform auch mindestens lokal zu zweit spielen. Also es hat schon seinen Grund, dass das bis heute noch als eines der besten Star Wars Spiele überhaupt gilt. Was abgefahren genug ist. Also wenn du halt bedenkst, dass das das erste Rennspiel von LucasArts war, dann haben die schon sehr viel richtig gemacht beim ersten Mal. Ich meine, du darfst natürlich aus heutiger Sicht nicht zu genau drauf gucken, denn es ist schnell, aber mehr auch nicht. Es ist echt kein hübsches Spiel.
Aber da möchte ich mal ganz kurz was sagen. Ich habe ja also du hast vollkommen recht, klar, man sieht das Alter an, aber das ist noch so eine Art von alter 3D-Optik. Ich finde, die geht immer noch gut. Das geht schon, man soll sie mal nicht so anstellen. Ich finde, das ist nicht hässlich im Sinne von schlecht gealtert, sondern man sieht das Alter halt an. Was im Kontrast dazu zum Beispiel scheiße schlecht gealtert ist, und das kann ich jetzt nochmal sagen, weil Jochen nicht da ist, Heroes of Might and Magic 4 habe ich jetzt letztens mal nachgeholt für eine Sache hier bei The Pod. Und mein Gott, also wer es vor Augen hat, das ist eines der hässlichsten Spiele, das ich je gespielt habe. Und das ist aus dem Jahr 2001. Ja. Das ist aus dem Jahr 2001 und das ist unglaublich schlecht gealtert, sieht wahnsinnig doof aus. Und das, wenn man das mal vergleicht dann mit Star Wars Episode 1 Racer, sehr stilvoll. Toll, wunderbar, fotorealistisch, hängt mir an die Wand.
An den Wänden hängt sonst nichts, nur abgerissene Tapetenstücke.
Das ist übrigens, ich kam während des Zuhörens jetzt auf die Idee, mal, man könnte so ein richtig krasses Wochenende sich eigentlich mal machen. Das fühlt sich auch fast verboten an, weil das sowas ist, was, glaube ich, viele Leute schlimm finden würden. Man spielt das ganze Woche das offizielle Lizenzspiel zu Star Wars Episode 1 und wenn die während des Lizenzspiels nach Tatooine kommen, switcht man für ein paar Stunden rüber zu Star Wars Episode 1 Racer und spielt ein paar Rennen und spielt dann das Lizenzspiel der Hauptstory wieder weiter. Das fühlt sich richtig verboten an, wenn ich das vorschlage, aber das wäre doch mal was.
Also erstens, du brauchst mehr Hobbys, das ist jetzt ziemlich eindeutig. Und zweitens, das war ja auch so eine Sache, als, falls du dich noch erinnerst an unseren Podcast von damals, da hat ja der Chefentwickler von dem Episode One-Spiel, Mike Ebert, hat ja gesagt, die mussten ja mit voller Absicht im Prinzip alles, was mit dem Podrennen zu tun hat, rauslassen aus deren Spiel. Mit Ausnahme dieser einen kurzen Render-Szene, wo das halt ganz kurz angerissen wurde. Eben weil der Star Wars Episode One Racer existierte und die halt quasi ihrem eigenen Inhouse-Produkt keine Konkurrenz machen wollten, / durften. Deswegen musste aus dem offiziellen Spiel zum Film alles, was mit den Podrennen zu tun hatte, raus, damit das hier in dieses Spiel rein kann.
Aber auch gar nicht so doof, weil wenn ich mich richtig erinnere, ganz cool war an dem Spiel dann, dass du quasi während des Rennens irgendwas gemacht hast mit Qui-Gon Jinn. Und das war halt geil, weil das ist ja dann wie so ein Behind-the-Scenes, das fühlt sich fast schon wie so rausgeschnittene Szenen an. Das fand ich ganz geil.
Ich weiß gar nicht, ob es während des Rennens war oder die Sachen, die zum Rennen hingeführt haben.
Beides, glaube ich. Ich glaube, während das Rennen läuft, kann man da auch.
Ich bin nicht mehr sicher. Ich weiß nur, dass es halt von dem Rennen an sich nur eine ganz, ganz kurze Render-Szene in dem Spiel gab und danach ging es direkt nach dem Rennen weiter.
Lustig, Paul. Eine Render-Szene. Rennen.
Aha.
Sehr gut. Ja, Dankeschön.
Ja, jedenfalls. Wie gesagt, das ist da, für das, was es machen soll, ist die grafische Leistung, die es bringt, gerade jetzt in der neuen Version, die halt schon ziemlich optimiert und verbessert wurde, gar nicht schlecht, aber man sieht halt trotzdem so viele Fade-Ins, so viele Pop-Ups, gerade dann zwischen den Rennen, wenn man in dem Laden rumsteht und dann Figuren zu sehen bekommt und sich direkt unmittelbar danach wünscht, das nicht getan zu haben, weil man einfach nur 2,5 Polygon-Schrankpersonen sieht. Das ist wirklich schlimm. Und auch einige der Levelteile, gerade diese zugefrorenen Seen. Man will ja nicht verwöhnt sein, aber ich sag mal, 1997 kam schon MDK raus. Und das hatte so geile Schneelandschaften, wo dann halt auch geile, glaubwürdige Reflexionen drauf waren. Und hier hast du halt einfach nur die exakte Textur der Oberfläche, die gespiegelt wurde. Da ist sonst keine Spiegelung drauf, keine Reflexion, gar nichts. Du hast das Gefühl, als würdest du in freier Luft fahren, aber du befindest dich auf einem zugefrorenen See. Und das sieht halt schon aus. Ja.
Ja, das ist ein Referat, das du alleine halten musst, weil ich finde es immer noch irgendwie hübsch. Also irgendwie, ich weiß nicht, das ist so eine Grafik, ich mag das irgendwie, ich komme damit klar.
Ja, also hübsch ist so eine Vokabel, die ich nicht benutzen würde, zweckmäßig, hätte ich gesagt.
Ja, also jedenfalls, wir beide können sagen, uns fliegen
richtig,
die Augen
richtig
raus, weder aus Ekel noch aus Begeisterung.
Richtig, so, und das ist eine wunderschöne Brücke zum Thema Soundkulisse. So, bevor ich was dazu sage, sag du doch mal, wie findest du denn den Sound hier?
Na, ich hab's ja schon gesagt, also eigentlich alles geil, bis auf, wenn mal nichts passiert. Dann fährt man da so rum und hat halt niemanden um sich herum und das sind die Momente, die man ja leider sehr oft erlebt und das fand ich immer so ein bisschen, also auch wenn der Pott, daran erinnere ich mich ganz besonders gut, wenn du mal von irgendeinem Vorsprung springst und aufkommst mit dem Gerät, das macht so ein Scheppern, das sehr hohl klingt. Also man hat nicht das Gefühl, man hat hier was Schweres gerade unterm Po, sondern es fühlt sich so ein bisschen hohl an. Aber davon abgesehen, wenn mal Action um einen herum ist und natürlich der Soundtrack, der ja original ist auch, ich fand das toll. Also ich finde, das klingt schön.
So, also, was den Soundtrack angeht. So, also erstmal ein paar Worte zur Warnung. John Williams ist ohne jede Frage das, was einem Gott am nächsten kommt. So, da brauchen wir noch nicht mal drüber zu diskutieren. Der Mann hat in seiner Lebenszeit schon so viele sensationelle Soundtracks gemacht. So, ganz klar. Ein Genie, ohne Frage. Und wenn man gerade an Star Wars und John Williams denkt, dann denkt man halt auch wirklich an die Großen, die Meisterwerke, die Stücke, ein Duel of the Fates, ein Imperial March, solche Sachen. Das sind die herausragenden Stücke. So. Aber ein Film besteht ja nicht nur aus den herausragenden Stücken. Ein Film besteht auch aus einem Haufen, wie ich es halt nenne, Füllermaterial, B-Material, C-Material im Zweifelsfall sogar. Irgendwas, was im Hintergrund läuft, um Atmosphäre zu verbreiten, irgendwas, was bei Action-Szenen im Hintergrund wummert, was nicht heraussticht, sondern einfach nur so ein bisschen das Vakuum der Bilder füllt mit akustischen Dingen. So. Und aus exakt diesem Füllermaterial besteht der komplette Soundtrack von Episode One Racer. Es ist, mit einer Ausnahme, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Während man fährt, ertönt die ganze Zeit im Hintergrund irgendwelche Kram, bei dem ich wetten möchte, dass den niemand dem Soundtrack von Episode 1 zuordnen könnte. Der ist drauf. Also das sind alles Originalstücke aus dem Soundtrack. Aber halt Track 14, Track 21 und Track 17b. Also nix von den bekannteren Stücken, was halt im Hintergrund einfach so ein bisschen düdelt und so ein bisschen tralali und tralala und schon so für Action-Stimmung sorgt. Aber ganz ehrlich, damit verbinde ich zumindest nicht John Williams. Das ist halt so ein bisschen belanglose Kram von einer generischen Soundtrack-CD, der halt nach Star Wars klingt. Der gehört halt einfach zu dem Film dazu, aber das ist halt nicht das Referenzmaterial vom Film. Mit einer Ausnahme. Im Hauptmenü und wann immer man im Spiel die Pause-Taste drückt, erklingt Duel of the Fates. Und wie ich ja bereits schon gesagt habe, Duel of the Fates ist für mich einer der besten Star Wars Songs überhaupt. Es ist also für mich definitiv in den Top 5 aller Star Wars Melodien. Und da sind halt Sachen wie Imperial March natürlich ganz, ganz vorne. Aber die haben für den Episode One Racer die Version ohne Chor. Und also ich meine, Duel of the Fates, das ist ja im Prinzip ein Stück, das im Kielwasser von Carmina Burana schwimmt. Das ist, also die Ähnlichkeiten zu Carmina Burana, die sind schon sehr, sehr stark. Und genau wie bei Carmina Burana ist auch bei Duel of the Fates der Chor eines der prägnantesten und massivsten Mittel, um diesen Song halt einfach die Wucht zu verleihen, das Drama, dieses Stück steht. Und es ist mir vorher noch nie aufgefallen, weil ich Duel of the Fates noch nie ohne Chor gehört habe. Aber wenn man den Chor rausnimmt, wenn man einfach nur noch die Melodie hat, die immer noch gut ist, aber mit einem Mal fehlt der Wumms, fehlt diese Kraft im Hintergrund, die das Ding nach vorne treibt. Ich fand das mit einem Mal so ein richtiges, also ich will nicht sagen Fahrstuhlmusik, das wäre wirklich, das wäre schon Gotteslästerung. Also so schlimm ist es nicht. Aber Duel of the Fates in der Coke Zero Edition. Nee, Moment, ich mag Coke Zero. Duel of the Fates in der verdünntes Wassereis Edition.
Ja, also ich kann nachvollziehen und sicherlich auch die Leute da draußen, was du meinst. Ich glaube, da geht's vielen auch so. Ich muss sagen, für mich persönlich, ich fand's gar nicht so schlimm. Weil also was ich dann gemerkt habe, ist, klar, ich habe das auch gemerkt und ich mag auch den Song genauso sehr wie du auch. Nur habe ich gemerkt, dadurch, dass das so ein bisschen zurückhaltender war, hatte dann, auch obwohl wir jetzt hier gerade in irgendeinem Menü sind, trotzdem das ganze Spiel drumherum mehr Platz quasi, weißt du? Weil wenn ich quasi gerade Wettrennen fahre und wechsle dann, und da ist super Action, und wechsle dann ins Menü und werde da vollgeknallt von 100 Leuten im Orchester, dann wäre das, glaube ich, weißt du, da wäre gar keine Ruhe drin und ohne Ruhe kann ja auch nichts wirken. Und ich glaube, deswegen für mich persönlich habe ich das dann so anerkannt als, ja, okay, ich hab verstanden, hier habt ihr mal die Schuspe gehabt, euch ein bisschen zurückzunehmen, damit das Rennen wirken kann. Aber ich verstehe auch 100%, was du sagst. Also vollkommen.
Es ist halt, ich habe jetzt vor einigen Tagen Top Gun Maverick gesehen. So, und das ist ja ein reines, das ist ja Fanbefriedigung. Das ist ja so ein grandioser Film, der halt eindeutig für Top Gun-Fans gemacht ist. Und wenn ich mir halt einfach vorstelle, dass halt so die Melodien von Harold Faltermeyer von einem Handy gespielt wurden und nicht aus den Dolby Atmos Boxen kämen. So ähnlich geht mir das hier mit Duel of the Fates. Also es fehlt da einfach wirklich dieses Volumen, das dieser eine prägnante Song normalerweise transportiert. Es fehlt mir hier total. Und dadurch, dass es halt das eine zentrale Stück ist, sowohl im Film als auch im Spiel, muss ich halt echt sagen, dass ich die Soundkulisse musikalisch hier hochgradig enttäuschend finde. Es ist halt, ich meine, es ist eindeutig als Star Wars zu verorten. So, ja, ganz klar, aber es ist halt nicht das, was der audiophile Star Wars-Fan mit der Marke verbindet.
Ja, audiophile Star Wars-Leute sind sowieso im Hauptmenü von Star Wars Episode 1 das Lizenzspiel, weil das ja das beste Hauptmenü
Richtig.
Der ganzen Welt mit den verschiedenen Kacheln und den Filmszenen und wo diese geile Musik abspielt. Mega. Also die sind.
Ja, ja. Und da ist Duel of the Fates mit Chor. Und, na, schadet es? Nein.
Da bist du. Okay, gut. Also, ich, okay. Gut.
Nee, also wie gesagt, das ist jetzt halt wirklich schon Meckern auf extrem Erbsenzählerniveau. Aber das ist mir halt wirklich negativ aufgefallen.
Ja.
Aber ansonsten glaube ich, also von meiner Seite aus habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu Star Wars Episode One Race zu sagen.
Nö, ich auch nicht. Also ich bin, wie gesagt, froh, alleine schon für die Leute, die da interessiert sind, das nie gespielt haben oder es nachholen wollen, dass es so leicht verfügbar ist. Wie gesagt, man muss da sich nichts abbrechen oder irgendwelche illegalen Programme runterladen. Kann man easy kaufen, sowohl im Remaster als auch im Original oder beides natürlich. Und wie schon gesagt, mein Fazit nochmal, das ist immer noch ein spaßiges Rennspiel, nur halt leider kein forderndes Rennspiel, wie es sein könnte, weil die KI halt einfach hinten dran hängt. Aber so einfach so zum Fahren, weißt du, auch so zum Runterkommen. Ich habe auch gemerkt, trotz der hohen Geschwindigkeiten, auf manchen Strecken, die einen jetzt nicht super doll quälen und Skills abfragen, ist das auch so ein tolles, ich spiele und denke währenddessen über irgendwas in meinem Leben nach, weißt du? Also, das klingt jetzt wieder dramatischer als gemeint ist, aber weißt du, so dieses, den Kopf baumeln lassen, so, das ist einfach so ein, man spielt da so ein bisschen und kann dabei so ein bisschen rumdenken. Das habe ich gemerkt, das ist auch dafür sehr schön geeignet.
Ja, ich habe dann, nachdem ich irgendwann für mich festgelegt habe, dass die Soundkulisse und ich hier keine Fans werden, habe ich die Lautstärke meines Fernsehers runtergedreht und habe angefangen, dabei Podcasts zu hören. Also es funktioniert ganz wunderbar.
Ja, genau.
Und ja, ich kann auch wirklich auch aus praktischer Erfahrung berichten, das ist auch wirklich gut für Kinder geeignet, dadurch, dass es halt echt nicht besonders anspruchsvoll ist und die Steuerung gut geeignet.
Ach, schön.
Meine 7-jährige Tochter hat auch großen Spaß damit gehabt. Ja, ja.
Ach toll, du, das ist ja auch nochmal eine schöne Info, das freut mich, schön.
Eben. Also das, wie gesagt, es ist natürlich, eine direkte Empfehlung für das Spiel auszusprechen, ist natürlich so eine Sache, es ist halt 23 Jahre alt, ne? Und das sieht man halt. Es ist, macht natürlich nicht den geringsten Stich gegen ein Mario Kart 8 oder ein Forza Horizon oder ein, oder
ja, Blur.
Schön. Mhm, ja, oder ein Wipeout oder irgendwas. Also, ne, da muss man halt wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Damit kann es sich nicht messen, aber damit will es sich ja auch gar nicht messen. Zumindest aus heutiger Sicht nicht. Es ist, man kann es sich kaufen. Ich meine, jetzt gerade sind ja die Star-Wars-Tage liegen hinter uns. Da wurde das Ding für ein Apple und ein Ei verscheuert. Da kann man bei sowas zuschlagen. Das findet sich in jedem Sale wieder. Und es tut halt echt nicht weh, das zu spielen. Man hat schon seinen Spaß damit unter den Begebenheiten der damaligen Zeit und der mangelhaften KI. Aber ja, ich bereue es auch nicht, dass wir das Ding uns als Thema ausgesucht haben. Daher, da hatten wir schon viel schlimmere Sachen hier.
Ja, nö, ich bin happy. Ich bin froh, ein weiteres Star Wars Episode 1 Spiel abgehakt zu haben und bin jetzt neugierig, Paul. Was weißt du denn schon? Ich weiß nämlich wirklich nicht, ob das schon geplant ist, was als nächstes dran ist.
Nein, noch nicht. Das ist der André, der faule Hund, der befindet sich ja gerade immer noch im Urlaub und weigert sich hämisch feixend, sich auf irgendwas festlegen zu lassen. Von daher ist das natürlich für uns wieder eine exzellente Gelegenheit, ihm einfach irgendwas unterzujubeln, was wir möchten.
Also ich sage nur, was ich gerne spielen möchte. Das ist nicht für André. Ich möchte ausdrücklich sagen, ich will über dieses Spiel sprechen. Irgendwann, ist egal wann. Ich möchte es nur mal äußern, um auch die Leute da draußen mal ein bisschen anzuheizen. Die Völker 1. Aha. So, ihr habt's gesagt. Völker 1, Paul. Was ist los?
Genau.
Nie gespielt oder was? Joe Wood. Och. Also. Ja, Joe Wood schwierig, aber die Völker 1. Das ist mit den Pikmons und den Blauen und den Käfern und den Elfen. Och Mensch. Nee. Paul. Das holen wir mal gemeinsam nach.
Okay.
Tolles Aufbaustrategiespiel, wunderbar.
Aufbaustrategie, du weißt echt, was für Knöpfe du bei Bild drücken musst, hä?
Ich
Alter
weiß
Schwede. Ja, nee, also was das nächste Thema angeht, da lassen wir uns alle noch selbst ein bisschen überraschen, aber es wird nicht die Völker 1 sein, zumindest nicht mit meiner Beteiligung, so.
Da setze ich den Jochen dann hier rein. Aber Leute, jetzt, wenn ihr es wollt, ne, dann schreibt dem Jochen E-Mails und sagt hier Völker 1 mit dem Dom.
Okay, das ist, also das Bitburger, das hat offensichtlich schon durchgeschlagen.
Also das ist schon seit, also nach 2 Minuten hatte ich es ja schon leer und seitdem sitze ich auf dem Trockenen. Ja, aber das war auch nicht so lecker, um auch das vielleicht nochmal abschließend hinzuzufügen. Naja.
Ach, na gut, irgendwas ist ja immer. Gut, dann würde ich doch sagen, halten wir das Thema Star Wars Episode 1 für alle Zeiten endgültig abgeschlossen. Wuppdidu.
Das halte ich für eine Lüge.
Ach ja, es ist, wenn ich halt an die Liste zurückdenke, was die offiziellen Spiele zu diesem vermaledeiten Film angeht, da ist noch so viel Material. Heidewitzka. Naja, irgendwann, Dom, wir sind doch noch so jung.
Wir können auch gern einmal nochmal einen Podcast über Jedi Knight 2 machen. Habe ich kein Problem mit. Können einmal nochmal drüber sprechen.
Redest du jetzt gerade von Paralleluniversums Dom und Paul? Nein, dann holst du wieder die Geschichte raus, wie du als garstige Person einfach einen freundlichen Fremdenführer niedergemetzelt hast. Und ach, das bereitet mir heute noch Albträume.
Also toll, ich bin begeistert.
Okay, liebe Leute, dann würde ich das sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und Mitfiebern und Anfeuern von nee. Ja, das ist ja, geht alle nach Hause und guckt euch nochmal Star Wars Episode 1 an, damit ihr wisst, warum das Leben da draußen so schön ist.
Mega geil, einfach die Kämpfe, die Finte von Qui-Gon Jinn, ey, ich dreh durch.
Wieder.
Es ist einfach toll gewesen. Es war einfach ein Erlebnis.
Stopp, wir müssen es auch mal gut sein lassen.
Ich habe mir heute Star Wars Jedi 2 Jedi Outcast wieder installiert. Ich werde es wieder hoch und runter spielen am Wochenende.
Okay. Ich nicht, aber ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei. Und euch da draußen ebenfalls wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wenn ihr noch mehr Spaß haben wollt, dann hört doch bei Dom vorbei, entweder bei OK Cool oder hört bei mir vorbei, bei Game Not Over. Oder hört allgemein bei The Pod vorbei, da gibt's so viele tolle Sachen. Yes. Schöne Sachen, die Freude machen, mit Dom zu lachen. Sorry.
Und damit auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.